Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wer kennt sie nicht? Im Kindergarten, in der Schule kommt sie mindestens dreimal. Die ist uns in Fleisch und Blut übergegangen und die Rollen sind eigentlich klar verteilt. Da gibt es den, der überfallen wird. Da gibt es den Priester, den Leviten und den Samariter, der dann hilft. Samariter ist der Gute in dem Ganzen. Naja, und vorher, ja, da war doch was mit einem Schriftgelehrten. Eigentlich alles klar, eine der Geschichten, von denen wir sagen, die tun uns Menschen gut, die weisen uns auf den richtigen Weg, die sind eingängig und die kennen wir. Und wenn man genau hinguckt, man merkt sich die schöne Geschichte. Ja, das Gleichnis, das Jesus erzählt. Aber die Vorgeschichte dazu, diese Begegnung zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten, der Schriftgelehrte, der nach dem Ziel seines Lebens fragt, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus, der ihm mit einer Gegenfrage antwortet, was sagt die Heilige Schrift dazu, was sagt Mose, was sagen die Propheten, was liest du in der Bibel? Und der Schriftgelehrte, er zitiert das Doppelgebot der Liebe, das eigentlich ein Dreifachgebot ist. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von all deinen Kräften, von deinem ganzen Gemüt, und deine Nächsten wie dich selbst. Und dann die Frage des Schriftgelehrten, die so etwas lauernd klingt, Meister, wer ist denn mein Nächster? Und da beginnt es spannend zu werden. Denn der Nächste ist ja normalerweise, wenn ich euch jetzt hier in den Kirchenbänken sitzen sehe, der Nächste ist derjenige, der zunächst neben mir sitzt. Der Nächste ist derjenige, der meinem Herzen am nächsten steht. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, die eben herausreißt aus diesem kleinen Kreis des Sich-Vertraut-Seins und eine ganz andere Verantwortlichkeit mit sich bringt. Ich würde ganz gerne mal ein paar Dinge mit euch gemeinsam überlegen. Wer kommt eigentlich in diesem Gleichnis nur so ganz kurz weg? Die Räuber. Die werden nur einmal erwähnt. Die kommen, machen ihren Überfall, stehlen dem Überfallenen die Kleider, schlagen ihn halb tot, lassen ihn am Straßenrand liegen und verschwinden wieder. Kommen nicht wieder vor. Also kein Krimi, kein Kommissar, der sich auf die Suche macht nach dem Verursacher. Wer sind die Räuber? Wer ist heute der Überfallene? Wer sind die Priester? Wer sind die Leviten? Es erinnert mich, diese Überfallssituation, leider Gottes, ganz stark an etwas, was in den letzten Wochen mehr und mehr zugenommen hat. Da steht so ein Stück Raffgier bei den Räubern, die den ja überfallen und berauben wollen. Und so ein Stück Egoismus, Hauptsache mir geht's gut. In unserer Gegenwart, hinter einer ganzen Reihe von Phänomenen, dass Menschen Menschen angreifen. Jeden Morgen, wenn man die Nachrichten liest, dort brennt dieses Asylbewerberlager, dort prallen die Demonstranten aufeinander. Dort gehen manche mit Bierflaschen und anderen Werkzeugen und Feuerwerkskörpern auf Menschen los, die in Not sind, wie unser Überfallener im Gleichnis, die ihre Heimat, ihr Hab und Gut aufgeben mussten, um ihr blankes Leben zu retten, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um auf wackeligen und kaputten Booten übers Meer in ein sicheres Land zu kommen, um dort der Not und dem Tod zu entfliehen, und begegnen dann dieser Gewalt. Die Räuber haben für mich zwei Gesichter. Die Räuber sind auf der einen Seite, wenn ich es übertrage, diejenigen, die in den Heimatländern mit Gewalt und Terror die Not ausgelöst haben. Die Räuber sind aber auch diejenigen, die in ihrem Wortschatz und in ihrem Verstehen der Dinge ein Wort nicht kennen. Und das Wort ist in der Überschrift zu unserem Predigttext heute enthalten. Das heißt nämlich, der barmherzige Samariter. Da steckt das Wort Herz drin. Also wer ein Herz hat, kann auch barmherzig sein. Wer gegen Menschen, die auf der Flucht sind, Stimmung macht oder gar Gewalt anwendet, also nicht barmherzig ist, ist dementsprechend anscheinend wirklich herzlos. Die Räuber damals haben diesen einen Menschen, der von Jerusalem nach Jericho zog, überfallen, ausgeraubt und halb totgeschlagen. Die Räuber heute, sie verbreiten Terror und Tod in vielen Ländern dieser Welt. Und sie haben leider Gottes Kollegen, die diesen Radau und diesen Terror dann auch noch an ihnen ausüben, wenn sie ankommen in einem Land, von dem sie sich Sicherheit und Unterstützung in ihrer Not erhoffen. Damals in dem Gleichnis ging ein Priester vorbei. Er ging vorbei. Er tat nichts weiter. Ein hochgelehrter, hoch angesehener Funktionsträger im Jerusalemer Tempel. Ein Sadokide oder wie man später sagte, Sadduzäer, die für den richtigen und ordentlichen Gottesdienst im Tempel zuständig waren. Ich vermute mal, dass es ein inniger und guter Theologe gewesen ist, der tief in seine Gedanken versunken über den Sinn oder den Unsinn, das Recht oder das Unrecht, den Fluch oder den Segen in diesem Leben und auf dieser Welt sinniert hat und in all seinem Sinnieren gar nicht den Verwundeten, Überfallenen, das Opfer wahrgenommen hat und so weiterging. Solche sadduzäischen Verhaltensweisen finde ich in unserer Gegenwart auch. Da wird theoretisiert, da wird diskutiert, da wird verhandelt, welches Land wie viele von diesen unglücklichen Gestalten aufnehmen muss. Da wird theoretisiert, inwieweit es ein Recht gibt, aufgenommen zu werden, wenn Leib und Leben bedroht sind. Da werden die juristischen Spitzfindigkeiten und Implikationen ausgelotet. Da wird sehr viel nachgedacht und manchmal kommt herzlich wenig raus dabei. So etwas Sadduzäisches ist in unserer Wirklichkeit auch wahrzunehmen. In unserem Gleichnis kommt ein Levit vorbei. Die Nachfolger und Nachkommen Levis, die am Jerusalemer Tempel eine besondere Aufgabe hatten. Die Leviten waren sozusagen die Sicherheitsfachleute am Heiligtum, dass da bloß nichts passiert. Und ich stelle mir das so vor, dass dieser Levit an dem Überfallenen vorbeigeht, dann zu ihm kommt, deutlich wahrnimmt, oh, da ist jemand überfallen worden. Und wo jemand überfallen worden ist, da mangelt es an Sicherheit. Und Sicherheit ist mein Metier. Also suche ich so schnell wie möglich einen sicheren Ort auf. Und er hat seine Schritte beschleunigt, um wegzukommen von diesem unsicheren Ort. Auch da finde ich Parallelen zu unserer Wirklichkeit. In der ganzen Diskussion um die Flüchtlinge wird immer wieder auf Sicherheitsaspekte hingewiesen. Die kommen aus einer Gegend, in denen der IS seinen gewalttätigen Terror losgelassen hat. Was bringen die von diesem Terror mit zu uns? Wenn die schon so viel Gewalt gewöhnt sind, werden sie bei uns Gewalt anwenden? Eine Sicherheitsdebatte, die an vielen Orten geführt wird. Nur gebe ich zu bedenken, die Menschen, die vor der Gewalt in ihren Heimatländern fliehen, fliehen vor der Gewalt grundsätzlich. Dass es Ausnahmen geben mag, bleibt unbestritten. Aber wir sind immer wieder in der Gefahr, ganze Gruppen von Menschen in eine Schublade zu stecken und den Einzelnen nicht mehr wahrzunehmen. Sicherheit über alles, levitisches Denken, kann durchaus unbarmherzig sein. Und schließlich der Samariter. Da kriegen wir sogleich warme Gefühle. Ein Samariter ist ein Mensch, der hilft. So kennen wir es. So schreibt sich's auch manche Organisation auf die Fahnen oder in den Namen. Das ist ein positiv besetztes Bild. Aber wenn man in die Zeit Jesu zurückguckt, war der Begriff Samariter oder Samaritaner eigentlich gar nicht so positiv besetzt. In Samaria gab es lange, lange Zeit, bevor Jesus gelebt hat, ein Heiligtum, das ähnlich wichtig und ähnlich berühmt war wie der Tempel von Jerusalem. Und mit diesem Tempel in Konkurrenz stand. Und um diesen Tempel herum war eine Glaubensgemeinschaft von Juden, die eben nach ihren etwas anderen Regeln lebte, das im Übrigen heute noch tut. Die Glaubensgemeinschaft der Samaritaner gibt es heute noch. Sie ist klein, aber sie existiert. Aber die Samaritaner wurden von den Juden in Jerusalem nicht anerkannt. Ihr seid keine richtigen Juden. Ihr seid keine richtigen Kinder Jakobs. Der Tempel in Samaria war für die frommen Juden in Jerusalem ein rotes Tuch, auch wenn er schon lange, lange zerstört gewesen war. Und dieser Samariter, auf den jeder andere runtergeguckt hat, der in Jerusalem wohnte, der sozusagen der Underdog war, dem man es nicht zugetraut hat, ausgerechnet dieser Mensch ist der Erste und Einzige, der hilft. Er sieht ihn. Er dauerte ihn, heißt es in der Luther-Übersetzung. Das heißt, sein Herz war offen für den anderen. Er war bereit, in die Mokassins zu steigen, nachzuspüren, wie geht's dem. Wenn ich da wäre, wäre ich auch froh, wenn ich Hilfe hätte. gießt Öl und Wein auf seine Wunden, verbindet ihn und bringt ihn in die Herberge, pflegt ihn und gibt dem Wirt hinterher sogar noch Geld, dass der die Pflege weiterführt, mit der Aussicht, wenn es nicht reicht, ich komme wieder und zahle dann noch mehr. Er zeigt, dieser Mensch, den ich nicht kannte vorher, zu dem ich keine Beziehung hatte, keine geschäftliche noch andere, ist trotzdem wichtig, ist wertvoll, ist mir wertvoll, dass ich von meinem Geld gebe, dass er wieder heil gepflegt wird. Dieser Samariter gibt und sieht nicht nur sich selbst. Er ist barmherzig. So, wie es das Doppelgebot der Liebe von uns Menschen eigentlich einfordert, wie es Gott sich von uns wünscht, dass wir füreinander da sind, dass wir eben nicht nur sehen, wie geht's mir oder Hauptsache mir geht's gut oder ich muss schauen, wie ich zurande komme, sondern dass der Blick immer weit ist und herzensoffen ist auf die Menschen, die nah oder fern meine Zuwendung oder meine Liebe oder meine Unterstützung brauchen. So wurde aus diesem sehr verachteten Menschen jemand, über den wir seit 2000 Jahren immer wieder nachdenken, der sich tief in die Herzen und ins Bewusstsein eingegraben hat. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit all deinen Kräften, ganzem Verstand und ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Doppelgebot der Liebe, das Jesus mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter ausgelegt hat, damals dem Schriftgelehrten und uns Christen durch die Jahrtausende hindurch, das eigentlich jedem Menschen in irgendeiner Form, denke ich, in unserem Land mal begegnet ist, sei er nun Christ oder nicht. Ich frage mich, warum ist seine Wirkungsgeschichte dann doch so begrenzt, dass aus Angst vor Fremden Neid wird, aus Neid Ablehnung, aus Ablehnung Hass und aus Hass Gewalt. Mit diesem Gebot hat das, was wir momentan an manchen Orten in unserem Land erleben, nichts mehr zu tun. Vielleicht braucht es tatsächlich ein paar barmherzige Samariter mehr, die mit dem, wie sie handeln und wie sie tun, kräftige Zeichen setzen gegen die, die immer nur an sich selber denken. Braucht es noch mehr Menschen, die gelernt haben und wissen, dass das Leben für sich allein ein sinnloses ist, aber dass das Leben füreinander einen tiefen Sinn hat. Denn Hände reichen, geben und nehmen, füreinander da sein, das ist letztlich die zweite Hälfte dieses Doppelgebots der Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst. Damit ist die Selbstliebe nicht verboten. Aber die Bereitschaft, immer wieder sich auch in den anderen hineinzuversetzen, der Unterstützung, Hilfe und die Liebe der Menschen braucht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass diejenigen, die im Moment laut aufschreien gegen Menschen, die zu uns kommen, dass diejenigen, die versinken in ihren theoretischen Debatten über das Asylrecht und wie man denn das machen könnte, dass diejenigen, die gefangen sind in ihrer Angst und ihre Sicherheitsbedenken vorne dran stellen, eine kleine Erleuchtung erfahren, dass sie diesen einen Satz, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben, sich wirklich zu Herzen nehmen, so sie denn eins haben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.